ARD.
Es steht 1:0 nach reichlich 60 Spielsekunden im Leipziger Zentralstadion. Und unsere Mannschaft will wenigstens ein Spiel dieser WM-Qualifikation gewinnen. Nach dem 1:1 von Wien, dem 1:1 gegen Ungarn, dem 2:3 in Budapest will man heute die Wiener schlagen. Da ist Peter Ducke gegen Freidel.
Was ich erinnere noch, da war das berühmte Fußballspiel DDR gegen Österreich. Das war an einem Wochenende. Und da gab es damals dieses Verbot der Butlers in Leipzig.
Ja, da hat man immer mit den Leipziger Behörden immer unsere Kämpfe gehabt. Das war, man wollte von nur einem versuchen, die Butlers irgendwie totzustellen. Ich weiß nicht, ob ich mehr Musik gemacht habe oder mehr verboten war. Ich stehe jetzt 47 Jahre auf der Bühne und ja, ich glaube, die Hälfte davon war ich bestimmt verboten.
Da wurden an Schulen Zettel verteilt und da munkelte man so hinter vorgehaltener Hand. Alle sammeln sich auf dem Leuschnerplatz, um zu demonstrieren.
Der Leipziger Beataufstand. Der Polizeieinsatz auf dem Leuschnerplatz am 31. Oktober 1965. Feature von Katrin Ähnlich.
Am 25.10.1965 wurden durch unbekannte Täter in den Abendstunden im Stadtgebiet Leipzig Handzettel mit einem Aufruf an Beat-Freunde verteilt. Die Handzettel haben die Größe von DIN A5, bedruckt mit Druckbaukastenbuchstaben. Es handelt sich um den Fabrikationstyp Stempelkasten Famos 502, erste Form, Produktion seit 01.01.1964. Stempelkasten Famos 504, erste und zweite Form. Produktion seit 02.01.1964.
Der Stempelkasten Famos ist ein beliebtes Kinderspielzeug in der DDR. Winzige Gummibuchstaben, die in eine Metallschiene gesteckt werden, Zeile für Zeile. Doch was Grundschülern zum Schreiben und Lesen lernen dienen soll, erweist sich plötzlich als eine Vervielfältigungsmöglichkeit. Und das in einem Land, in dem alle Druck- und Kopiergeräte registriert sind. Die Flugblätter kleben an Straßenlaternen, an Litfaßsäulen, an Wartehäuschen. Sie liegen auf Stühlen, in Gaststätten oder einfach nur am Straßenrand.
Beat-Freunde, wir finden uns am Sonntag, dem 31.10.65, 10 Uhr Leuschnerplatz, zum Protestmarsch ein.
Der Grund für den Unmut der Leipziger Beat-Freunde ist das durch die SED-Bezirksleitung plötzlich festgelegte Auftrittsverbot von 44 Gitarrenbands. Darunter die Lieblingsgruppe der Leipziger, The Butlers. Die Butlers, Klaus Renft, Dieter Schmidt, Joachim Richter und Bernd Reier, haben Anfang 1964 ihren ersten Auftritt. Sie spielen vor allem Titel, die sie sich aus dem Westradio heruntergehört haben. Von The Beatles und The Rolling Stones.
Und es war brechend voll, Mensch an Mensch. Ja, und wenn die Konzerte dann zu Ende waren, da waren natürlich alle unheimlich euphorisch und es war eine Riesenstimmung. Und dann wurde sich verabschiedet und man fiel sich da um den Hals. Und es war ja damals auch schon so die beginnende Zeit von Flower Power, alles Liebe, alles Freunde, alles Brüder und Schwestern.
Die Genossen der Abteilung Kultur des Rates der Stadt Leipzig können die Euphorie des Schülers Gerhard Pötsch nicht teilen und sprechen der Band am 21. Oktober 1965 ein unbefristetes Spielverbot aus.
Begründung: Während tausende junge Menschen unserer Stadt in der Volkskunstbewegung Freude, Erholung, Bildung und ästhetische Befriedigung suchen und finden, müssen wir feststellen, dass ihre Gitarrengruppe der sozialistischen Laienkunstbewegung Schaden zufügt. Das Auftreten der Kapelle steht im Widerspruch zu unseren moralischen und ethischen Prinzipien.
Liebe
liebe mich nicht wie die Sonne. Das würde mein Herz alarmieren.
Nur kurze Zeit scheint alles seinen sozialistischen Gang zu gehen. Schon 4 Tage später, am 25. Oktober, tauchen in Leipzig die ersten Flugblätter auf. Akribisch dokumentiert die Polizei und die Staatssicherheit jeden gefundenen Zettel.
Anlage zum Tagesrapport 268-65. Betrifft Vorbereitung zum Landfriedensbruch und Verbreitung von Handzetteln. Nachfolgende Fundorte wurden bekannt. Stichzeit 26.10.1965, 2.30 Uhr. Straße der DSF, Wartehäuschen Leipziger Verkehrsbetriebe St. Georg, einer geklebt. Straße der DSF, Hinweisschild Nähe St. Georg, einer geklebt. Chausseehaus, einer verstreut. Eutritscher Straße, Lichtmasten und Stadtbad, 3 geklebt. Petersstraße vor HO Warenhaus, 3 verstreut. Hauptbahnhof auf südlicher Fahrbahn, 1 verstreut.
Die meisten Flugblätter werden brav bei Parteileitung, Staatssicherheit oder Polizei abgegeben. Auf der Suche nach Abtrünnigen observieren Kriminalbeamte in Zivil die Stadt Leipzig. Jugendliche, die sie bei einer öffentlichen Äußerung über das Beatverbot ertappen, werden zum Revier gebracht und verhört.
Leipzig, 29.10.1965. Protokoll. Betrifft Zuführung der Schüler XY wegen beabsichtigter Zusammenrottung der Beatgruppen. Sachverhalt. Am 29.10.1965 gegen 13.30 Uhr stiegen beide genannte Schüler an der Straßenbahnhaltestelle Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Käthe-Kollwitz-Straße in die Linie 5 in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz ein. In der Straßenbahn unterhielten sie sich über eine geplante Demonstration. Beide Schüler wurden an der Haltestelle Karl-Tauchnitz-Brücke aufgefordert, die Straßenbahn zu verlassen. Danach wurden sie zum Volkspolizeikreisamt zugeführt.
Woher wussten sie von der geplanten Demonstration? Wer hat wann mit ihnen darüber gesprochen? Schulische Leistungen, Freizeitverhalten, Musikgeschmack, alles wird bis ins Detail im Protokoll festgehalten. Auch die nicht immer freiwillige Reue.
Befragungsprotokoll vom 29.10.1965. Nach den jetzigen Darlegungen habe ich erkannt, dass es ein Fehler wäre, an dieser Demonstration teilzunehmen. Ich werde morgen an unserer Schule bzw. Klasse diesen Standpunkt darlegen und verlangen, dass keiner an dieser Demonstration teilnimmt. Ich werde auch unseren Klassenleiter Herrn X davon unterrichten, dass er dieses Problem nochmals anspricht, wo ich ihn unterstützen werde.
Auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist.
Uns wurde nochmal mitgeteilt, dass die Leute, um deren Verbot es dort ging, diese Bands, dass die dekadente westliche Einflüsse in unsere reine sozialistische Gesellschaft tragen und die Jugend verunsichern und dass das möglicherweise vom Klassenfeind gelenkt ist und dass man sich dort tunlichst enthalten soll. So richtig hat das hier keiner ernst genommen. Also für uns war das interessant, weil das waren Leute, die eine Musik spielten, die uns nicht zuletzt auch durch diese Reaktion auf diese Andersartigkeit natürlich sehr interessiert hat. Also als junger Mensch neigt man ja dazu, gerade das, was verboten ist, besonders interessant zu finden. Und so war das.
Das Publikum war dankbar für die Atmosphäre allein, die rüberkam. Und das war ja, diese Rock'n'Roll-Musik war ja ein Lebensgefühl. Und deshalb hatten ja die Genossen auch so viel Angst davor, dass sie das nicht richtig unter Kontrolle kriegten. Denn das war, wenn wir dann zum, damals hieß es ja alles Jugendtanz, gespielt haben, da war die DDR mit ihrer FDJ und so, die ganze, das war alles vergessen. Das war dann, da waren wir ein Stück Freiheit. Wenigstens für diese paar Stunden.
Volkspolizeikreisamt. Sachstandsbericht. Circa Juni 1964 erfolgte die Gründung der Laienkapelle The Butlers. Die Kapelle besteht aus 4 Personen. Der Aufbau und die Spielweise der Kapelle erfolgte nach dem Vorbild der englischen Kapelle The Beatles. Die Kapelle verfügt über eine Hallanlage, 3 Elektroschlaggitarren, ein Schlagzeug und einen PKW. Der Aufbau der Kapelle erfolgte aus dem Grund, um für die Jugend der DDR etwas Neues zu schaffen und nicht immer hinter dem Westen herzuhinken. Zum Deutschlandtreffen wurde diese Kapelle in Berlin eingesetzt und es wurde ihnen vom Zentralrat der FDJ eine Urkunde verliehen. Diese Auszeichnung nutzen sie jetzt aus, um bei den Dienststellen oder Veranstaltern einen besonderen Eindruck zu erwecken.
Der Höhepunkt der neuen Offenheit war wenige Monate zuvor das Deutschlandtreffen in Ost-Berlin. Die Mauer im Rücken gestattet Walter Ulbricht seiner Jugend während der Pfingsttage 1964 den Tanz auf allen Straßen. Und die Partei preist Tanz als Ausdruck legitimer Lebensfreude und Lebenslust. Hans Modrow ist damals Jugendfunktionär.
Dieser Prozess setzt 1960 ein, noch bevor die Mauer kommt, weil Ulbricht, glaube ich, ein Gefühl für Entwicklungen hatte. Man begriff natürlich, dass will ich die Jugend gewinnen, ich auch das annehmen muss, was Jugend erfasst und begeistert. Die Zeit, wo wir gegen Ringelsocken, gegen Nietenhosen, gegen westlichen Tanz kämpften, die war in der Tat vorbei, weil wir auch selber begriffen und spürten, mit nur im Ergegen geht nicht.
Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen. Ich heiße Gerhard Eisler, bin der Vorsitzende des Staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang.
Auf Vorschlag des FDJ-Zentralrats bekommt das Deutschlandtreffen 1964 sogar eine eigene Jugendwelle, DT64.
Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders, DT64.
Sonderstudio Deutschlandtreffen.
Sie sendet aus einem provisorischen Studio in der Möbelabteilung des Zentrum Warenhauses und berichtet live von den Auftritten der Amateurbands. Egal, ob das Diana Show Quartett aus Berlin mit Frontmann Achim Menzel spielt oder die Butlers aus Leipzig, die Fans sind begeistert.
Wir sind von der Polizei, was mir völlig ungewohnt war, für uns in Friedrichshain bis an die Bühne begleitet worden durch die Massentour. Es waren ein paar tausend Menschen da, es hatte sich rumgesprochen, die Butlers aus Leipzig kommen. Die kamen sogar auf die Bühne dann und hatten sie welche rausgesucht. Die hatten dann Blumen und haben dann gesagt, die Berliner Fans grüßen die Leipziger Butlers. Oh, da fing er an mit Rolling Stones hier. Und das war eine Euphorie. Es kann sich keiner vorstellen. Also kann man schon sagen, fast eine Massenhysterie. Wir waren doch sowas überhaupt nicht vorbereitet. Wir waren doch, also wir von der Provinz, war ja immer ein Unterschied zwischen Leipzig und Berlin, war ja immer ein großer Unterschied. Aber das hat natürlich nicht lange angehalten. Wir kamen nach Leipzig zurück und die Schikanen gingen natürlich gleich weiter.
Vor allem der Verantwortliche für Sicherheitsfragen im Zentralkomitee der SED, Erich Honecker, wendet sich gegen Ulbrichts neues Musikverständnis. Vorerst ohne Erfolg. In einem Standpunkt der Abteilung Kultur zur Arbeit mit den Gitarrengruppen bezeichnen die Funktionäre des FDJ-Zentralrates den Gitarrensound als progressive Erscheinung der Tanzmusikentwicklung. Das volkseigene Label Amiga presst zwei Big Beat-Sampler mit Instrumentaltiteln vieler Amateurbands, darunter auch den Butlers Boogie. Es scheint eine Ironie des Schicksals zu sein, dass ausgerechnet die von vielen Ostmusikern angebeteten Rolling Stones dem fröhlichen Jugendleben ein Ende setzen. Das Konzert am 15. September in der Westberliner Waldbühne wird zum Fiasko.
21.000 Menschen in der Waldbühne, die wie ein Pulverfass explodierte, als Tausende von jugendlichen Beatfans der Massenpsychose verfielen und aufgepeitscht durch die hämmernden Rhythmen nicht mehr wussten, was es weitergeht. Während und nach dem Auftreten der Beatband feierte die Zerstörungswut hemmungsloser Jugendlicher wahre Triumphe.
Ängstlich verfolgen die Genossen aus Ost-Berlin die Fernsehberichte über die Vorkommnisse auf der anderen Seite der Mauer. Schnell steht der Schuldige fest. Die Beatmusik. Walter Ulbricht befindet sich im Urlaub. Und es scheint, als hätte Erich Honecker, der Mann im Hintergrund, nur auf diesen Moment gewartet. Auf sein Drängen hin berät das Zentralkomitee über Fragen der Jugendarbeit und das Auftreten des Rowdytums.
Der Minister des Inneren wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, dass die Abteilung des Inneren, der Räte der Bezirke und Kreise, die Mitglieder solcher Gruppen, Gammler und Ähnliche, die gegen die Gesetze der DDR verstoßen, eine ernste Gefährdung der Ordnung hervorrufen, durch Gerichtsbeschluss, entsprechend der Ordnung vom 24. August 1961, in Arbeitslager eingewiesen werden.
Ein Text von Gerolf Panach. Wir bedauern es sehr, dass er nicht mehr auftreten kann, aber jetzt ein Text von ihm, Sonne wie ein Clown.
Auf Anregung Erich Honeckers sollen die staatlichen Finanzorgane nach Steuerhinterziehung bei den Gruppen fahnden, mit dem Ziel, den Musikern die Lizenz zu entziehen. Dankbar greifen die Genossen in Leipzig die Empfehlung auf und verbieten sofort 44 Amateurbands auf Lebenszeit. Darunter natürlich die in der Stadt sehr beliebten Butlers. Die Leipziger Volkszeitung schreibt:
Im Appell an niedere Instinkte, im Ausscheiden jeglichen Denkens, liegt schließlich potenziell eine neue Kristallnacht begründet.
Gegen die Musiker wird ermittelt. Wegen Verdachts auf ideologische Diversion, wegen groben Unfugs, Landfriedensbruchs, aktiven Rauditums und Hetze. Außerdem sollen die vier Musiker 10.000 Mark unterschlagen haben. Dieser Vorwurf erscheint den Kulturfunktionären am besten geeignet, die Band in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Und auch an den Musikfans wird kein gutes Haar gelassen.
Das, was uns damals so als junge Menschen, die noch irgendwas gesucht haben, so abgestoßen hat, es war ja eine höchst verlorene Geschichte. Also da wurde geschrieben, Gammler sind dreckig und sind arbeitsscheu und leider so ein Schwachsinn. So, nun galt selbst ich mit meinen für damalige Verhältnisse nun Mutzeln, würde ich sagen. Also was die Haarlänge betraf, auch ich wurde in der Straßenbahn angemacht oder auf der Straße blöde vollgequatscht von der Seite. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil in der Straßenbahn, da haben Leute empört die Plattform verlassen, wenn ich einstieg und sich aufgeregt. Und ich stand da völlig fassungslos da und habe das nie begriffen.
Das war natürlich eine Zäsur. Ging so weit, da hatten sie noch einen ganz bösen Artikel in der Leipziger Volkszeitung, der hieß Missbrauch der Jugend keinen Raum. Und da wurden diese Musiker als Steuerhinterzieher, Arbeitsbummelanten, Gammler, Raudis, also übelst beschimpft. Und das war natürlich ein Signal an die Jugend, weil das war ihre Musik war plötzlich verschwunden. Und da tauchten in Leipzig Flugblätter auf, Beatfreunde, wir treffen uns am 31. Oktober auf dem Leuchnerplatz zur Demonstration.
In den Vormittagsstunden des 31. Oktober treffen sich nach Polizeiangaben etwa 1000 Beatfreunde auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Augenzeugen berichten von über 2000 Personen. Unter den Demonstranten sind die Musiker der Butlers, der Beat-Fan Gerhard Pötsch und der Schriftsteller Erich Löst, der dieses Ereignis später in seinem Buch »Es geht seinen Gang« beschreiben wird.
Und ich bin dann hineingegangen am Sonntagmorgen in die ruhige Stadt und habe dann alles erlebt, was sich da abgespielt hat. Und da waren keine Spruchbänder und da waren keine Losungen und da waren keine Rädelsführer und die Jungs standen da ein bisschen und ich bin überzeugt, nach einer Weile wären die still nach Hause gegangen.
Da kam plötzlich ein Polizeiauto mit oben 4 Lautsprechern drauf. Bürger, das ist eine illegale Ansammlung. Bitte verlassen Sie sofort die Straße. Ihr oder die deutsche Volkspolizei. Das haben wir so vom Bürgersteig gestellt. Das sind wir dann da wieder herringen. Und es passierte wieder nichts.
Und dann kommt die Staatsmacht, dann kommt ein Wasserwerfer, dann kommen Lastwagen mit aufgesetzten Polizisten und dann kommt vom Ringcafé her eine Kette von Polizisten mit Hunden. Dann ging's los und dann wurden die Jungs gejagt und in die Seitenstraßen getrieben und eingekesselt und die Hunde haben gebissen und der Wasserwerfer hat gespritzt und die Polizisten haben geknüppelt.
Denn der Wasserwerfer, der Strahl, hatte einen Strahl drauf, das sagenhaft, aber da war kein Wasser drin. Das war aus der Jauchengrube oder irgendwas. Also jedenfalls hinterher habe ich gestunken. Es war grausam. Und, aber noch schlimmer ist, die Jugendlichen, die innerhalb des Ringes waren, die wurden also in die Messepassagen getrieben. Mit den Hunden. Die haben dann über so den Waden gezwickt. Und dann kamen LKWs, da wurden die Jugendlichen draufgeschmissen. Die hatten extra in der Kästnerstraße das Gefängnis ausgeräumt für die vorbereitet. Und da wurden die alle dahin gekarrt und mussten die ganze Nacht an der Wand stehen. Und früh wurden sie dann vernommen. Und die einen, die also nicht so schlimm waren, die wurden verwarnt und konnten nach Hause gehen. Und die, die als Rädelsführer, wie man so schön sagte, oder enttarnt wurden, also festgelegt wurden, die mussten in der Braunkohle und wurden so, wie sie waren, in der Sonntagskluft, bis zu 4 Wochen mussten die da in der Braunkohle in Regis Breitling im Hauslager arbeiten. War ein sehr trauriges Ende dieser kleinen Hoffnung, Beatmusik in der DDR, 1965.
Als ich wie ein Vogel war, der Mamen sah, riefen alle Leute nur.
Nach einem sofort eingeleiteten Strafverfahren werden 107 Jugendliche wenige Stunden nach ihrer Festnahme zu einem mehrwöchigen beaufsichtigten Arbeitseinsatz als notwendige Erziehungsmaßnahme in den Braunkohletagebau Regis Breitingen gebracht. Sie verlegen Eisenbahnschwellen oder verrichten andere schwere körperliche Arbeit. Auch nach den Verhaftungen auf dem Leuschnerplatz setzen Polizei und Staatssicherheit ihre Ermittlungen fort. In der Zeit vom 31.10. bis 28.11.1965 werden
insgesamt 61 Personen der Abteilung 20 Bezirksverwaltung Leipzig zugeführt. Von diesen 61 Personen wurden gegen 38 Ermittlungsverfahren eingeleitet und 23 zur Prüfung von Anzeigen, Aussagen sowie inoffiziellen Informationen vernommen.
Die Herkunft der Flugblätter ist bereits nach einer Woche geklärt. Am 7.11.1965 wird gegen 2 Brüder, Schüler einer Markleberger Oberschule, Haftbefehl erlassen.
Markleberg, den 6.11.1965. Betrifft Meldung über die Täter der Flugblattverteilung. Bezug gegebene Veranlassung. Am 6.11.65, 13.10 Uhr, wurde durch den Schuldirektor der XY-Oberschule, Genossen Z, dem Revierleiter mitgeteilt, dass Schüler seiner Schule Flugblätter hergestellt und verbreitet hatten, welche im Zusammenhang mit den Gitarrengruppen in Leipzig Sondermaßnahmen erforderlich machten. Am 23.10.1965 wurden durch die Oberschüler F und H 174 Flugblätter selbst gedruckt. Die Mutter des H hatte von diesen Vorkommnissen am 5.11.1965 dem Lehrer des Sohnes Mitteilung gemacht und dieser seinen Schuldirektor sofort informiert. Der Schuldirektor hatte die ersten Befragungen durchgeführt und sofort den Bürgermeister verständigt, welcher dann dem Revierleiter Meldung erstattete.
Alle 174 gedruckten Flugblätter hat die Staatssicherheit gefunden und protokolliert. Zur Beat-Demonstration selbst sind die beiden Brüder nicht gegangen. Aus Angst. Erich Honecker hat es geschafft. Walter Ulbricht muss handeln, um seine Autorität zu wahren. Höhepunkt der neuen Einsicht wird das 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965.
Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam, dass es im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab. Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beat-Rhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt. Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik. Sie kann jedoch nicht als die alleinige und hauptsächliche Form der Tanzmusik betrachtet werden.
Jetzt ist auch dem letzten Genossen klar, diese Musik hat der Feind geschickt. Und Walter Ulbricht bringt es mit seinen oft zitierten Worten auf den sozialistischen Punkt.
Dinge Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Schalalalalalala. Schalalalalalala. Für den Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, ist in diesem Fall noch längst nicht Schluss.
Vertrauliche Verschlusssache. Zur gründlichen Einschätzung der politisch-operativen Situation unter jugendlichen Personenkreisen, zur rechtzeitigen Erkennung und Verhinderung feindlicher Handlungen Jugendlicher, zur richtigen Einschätzung der Angriffsrichtung des Gegners sowie zur Einleitung wirksamer vorbeugender Abwehrmaßnahmen sind verstärkt Werbungen von inoffiziellen Mitarbeitern unter diesen Personenkreisen durchzuführen. Die Kandidaten sind vorrangig unter Kreisen Haftentlassener, Rückkehrer und Neuzuziehender, politisch Schwankender, jugendlicher Studenten, Anhänger westlicher Dekadenz, gefährdeter und krimineller Gruppierungen jugendlicher Personen und kirchlich gebundener Jugendlicher auszuwählen.
Gehorsam öffnen die Genossen in Leipzig ihre Beatverbot-Akten.
Vorschlag zur Werbung. Ich beabsichtige, den Jugendlichen X als inoffiziellen Mitarbeiter anzuwerben. Der oben genannte wurde mir bekannt, als er bei den Ausschreitungen am 31.10.1965 in Leipzig in Erscheinung trat.
Doch nicht nur die Fans, auch die Musiker bleiben im Fadenkreuz der Staatssicherheit.
Beobachtungsbericht zur Kriminalakte Beat. Deckname Spieler. Sonntag, 7. November 65, 8 bis 22 Uhr. 8 Uhr wurde die Beobachtung am Wohngrundstück aufgenommen. 11.55 Uhr verließ der X sein Wohngrundstück und begab sich 12.03 Uhr zur Hermann-Liebmann-Straße Y, vermutlich linke Wohnung. An dieser Tür befindet sich der Name R. 14.02 Uhr verließ er dieses Grundstück wieder und begab sich zur Erich-Fern-Straße. 14.08 Uhr betrat er hier eine Telefonzelle und führte über 10 Minuten lang ein Gespräch.
Ende des Jahres 1965 sind in Leipzig die Saiten der E-Gitarren verstummt. Die Beat-Fans haben kurze Haare. Die Musiker werden ins Berufsleben eingegliedert. Klaus Renft verkauft in der Musikalienhandlung Oelsner in der Leipziger Innenstadt Noten. Trotzdem, hinter dem Rücken der Macht mutieren die Musiker der Butlers zum Ulf-Willi-Quintett und spielen im Dunkel einer Leipziger Nachtbar zum Tanz. Ein Jahrzehnt später werden sie als Klaus-Renft-Kombo für kurze Zeit eine musikalische Auferstehung feiern, bevor sie dann endgültig verboten werden.
Der Leipziger Beat-Aufstand. Der Polizeieinsatz auf dem Lorschner Platz am 31. Oktober 1965. Feature von Katrin Ähnlich. Interviews Katrin Ähnlich und André Meyer. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Susanne Barth und Thomas Stecher. Schnitt Holger Klimchen. Ton André Lühr. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.